Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Leicht und wir wollen heute über ein Thema sprechen, das es, ja, sage und schreibe, schon seit 126 Jahren gibt und für die neue Mobilität steht. Und nicht nur, weil es früher mal im Berliner Hotel Bristol, weiß ich nicht, angefangen hat. Freue ich mich sehr, dass heute mein Kollege aus Berlin angereist ist. Gregor Hebermehl, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Luca, freue mich auch, da zu sein.
Wir haben 126 Jahre Hotel Bristol, stand seinerzeit, ich glaube, unter den Linden, dann der Krieg hat das Ganze zunichte gemacht, damals mit 8 Autos erstmalig. Und wir wollen heute, die einen oder anderen werden es vielleicht schon wissen, nach diesen kleinen Details über die IAA sprechen, die Internationale Automobilausstellung. Und das tun wir mit dem Geschäftsführer des Veranstalters, nämlich dem Geschäftsführer des VDA, Jürgen Mindel. Und mit ihm sprechen wir darüber, wieso Automessen es heute so schwer haben, wieso der Verband der Automobilindustrie die Innovationsfähigkeit der Branche so sieht, was er davon hält und natürlich auch, wie er zu den Debatten steht, rund um die E-Mobilität, E-Fuels und auch das Verbrennerhaus. Deswegen, hallo Jürgen, schön, dass du da bist und wir uns heute hier in schönen München treffen dürfen.
Luca, schön, dass ich bei euch sein darf.
Jürgen, von der Weg, vielleicht wie alle unsere Gäste eigentlich, kannst du dich mal zu Beginn mit eigenen Worten vorstellen, so ein bisschen so ein Pitch-Vorstellungsgespräch mäßig. Wer du bist, was du bisher gemacht hast und was du beim VDA so tust.
Ja, mache ich sehr gerne. Also Jürgen Mindel sozusagen, ich bin Geschäftsführer beim Verband der Automobilindustrie, bin in der Zwischenzeit seit 16 Jahren beim VDA, also noch nicht ganz die 126 IAA-Jahre, aber doch einen kleinen Teil davon. War davor im Deutschen Bundestag in einem Abgeordnetenbüro tätig und habe danach nach 10 Jahren eine neue Herausforderung gesucht. Es gab die Gelegenheit, beim VDA anzufangen. Die habe ich genutzt, ich habe es nicht bereut. Es ist eine spannende Branche mit unwahrscheinlich tollen Unternehmen und ein Job, der einem wirklich jeden Tag nie langweilig wird.
Was tust du dann da? Was macht so ein Geschäftsführer vom VDA?
Eine meiner Aufgaben, und ich glaube, darüber sprechen wir heute, ist die Organisation der IAA. Zusammen mit unserem Team aus der Ausstellungsabteilung und dem Team der Messe München machen wir wochenlang, monatelang nichts anderes, als eine IAA vorzubereiten. Ansonsten bin ich für die Finanzen im VDA verantwortlich, für Personalthemen, auch für die juristischen Themen, Kommunikation, eine schöne breite Palette.
Okay, Jürgen, zu Beginn würde ich mit einer etwas persönlicheren Frage vielleicht starten. Der VDA ist ein Lobbyverband. Du warst früher irgendwie in diesem politischen Umfeld, hast du gerade eben schon gesagt. Jetzt bist du ja quasi, kann man das Cheflobbyist nennen, als Geschäftsführer des VDA. Fühlt sich das gut an, Lobbyist für die böse Autoindustrie zu sein?
Also ich finde erstmal, Lobbyist ist nichts Negatives, sondern ein Lobbyist vertritt Interessen. Berechtigte Interessen. Und als VDA vertreten wir die Interessen einer Branche, Hersteller und Zulieferer, die für über 600.000 Arbeitsplätze in Deutschland stehen. Und das ist ein Job sozusagen, wo man jeden Abend mit gutem Gewissen ins Bett geht und auch jeden Morgen mit viel Freude wieder aufwachen kann.
Okay.
Und böse Autoindustrie, sozusagen, ich sag nur 600.000 Arbeitsplätze in Deutschland, Patentweltmeister, da ist nichts von böse, sondern da ist ganz viel Zukunft und Innovation drin.
Alles klar. Der VDA ist ja bekanntlich eigentlich in Berlin. Ich glaube, du bist ja auch aus Berlin hergekommen. Wie bist du heute angereist?
Ich bin heute geflogen.
Geflogen? Das ist aber doch wenigstens böse, oder?
Das sehe ich ja nicht so. Aber hab mich wieder gut gemacht mit meiner Bahnanreise.
Stimmt, ich bin ja auch mit der Bahn hergekommen. Ja. Okay, geflogen. Du bist jetzt schon seit 2007 beim VDA.
So ist es.
Ich habe ein bisschen so gedacht, okay, seit wann bist du da und habe geguckt in die Geschichte der Automobilindustrie, was da so passiert bislang. Dann las ich Bankenkrise, Feinstaubplaketteneinführung, Abwrackprämie, Dieselskandal, Stickoxiddiskussionen, Mobilitätswende, Corona, alles irgendwie klingt nicht nach Jubel und Heiterkeit, seit du da bist. Ist die Autobranche in deinen Augen irgendwie in Problemen oder was davon war das größte Problem?
Ich würde erstmal den Zusammenhang zwischen den ganzen Themen und meiner Anwesenheit im VDA bezweifeln wollen.
Es sollte auch keine Unterstellung sein, dass du schuld bist.
Okay.
Aber es ist eine Koinzidenz irgendwie vielleicht.
Sehr gut, da muss ich also nicht aus Protest den Raum verlassen. Nein, sozusagen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, im VDA wird es einem nie langweilig. Der VDA hat Herausforderungen sozusagen und die Branche hat ganz, ganz viele Themen. Du hast sie alle genannt, sozusagen, die uns die letzten Jahre beschäftigt haben. Aber was uns ebenso beschäftigt, ist eine Branche, sozusagen, die für Innovationen steht, sozusagen, die das Automobil, den Verbrennungsmotor von Jahr zu Jahr verbessert, die Elektromobilität auf den Weg gebracht hat, die jeden Tag mit neuen Ideen um die Ecke kommt. Schauen wir einfach mal auf das Thema autonomes Fahren. Das erste Unternehmen, sozusagen, das tatsächlich Level 3 fahren kann, ist ein Unternehmen aus der deutschen Automobilindustrie. Das ist eine unglaublich spannende, innovative Branche. Und glaube ich, die Transformation der Automobilindustrie ist eines der spannendsten und aufregendsten Projekte, die wir uns überhaupt vorstellen können. Von daher, bei all den Themen, die du genannt hast, es macht riesen Spaß.
Das will ich auch gar nicht bestreiten. Ich meine, Probleme lösen macht ja auch Spaß. Aber welches ist denn, zur Frage zurück, das größte Problem, das du siehst, das in den letzten Jahren da war? Was hat denn am meisten Ärger gemacht in deinen Augen auch und am meisten, ja, vielleicht auch dadurch dann für einen Innovationsschub gesorgt?
Also ich glaube, wenn ich jetzt auf meine persönlichen Jahre beim VDA zurückblicke, war mit Sicherheit die Banken- und Finanzkrise, die wir 2008, 2009 hatten, eine Riesenherausforderung, nicht nur für unsere Branche, sondern für die Volkswirtschaft generell. Und unbestritten, dass natürlich der Dieselskandal, den wir alle erlebt haben und zu dem wir, glaube ich, alle auch eine sehr klare Meinung haben, dass der eine Herausforderung für die Branche war und auch noch ist, das ist unbestritten, dass er aber gleichzeitig auch ganz, ganz viel Bewegung in die Branche gebracht hat. Das ist auch so unbestritten.
Mhm, genau. Und jetzt, ihr sitzt, Hauptquartier ist in Berlin.
So, ne? Ist es.
War vorher aber in Frankfurt.
Ja.
Ne, wegen der IAA wahrscheinlich. Ist das eigentlich im Zuge der sterbenden IAA in Frankfurt nach Berlin verlegt worden, euer Hauptquartier? Oder wie war denn da der Zusammenhang?
Nein, die Entscheidung, sozusagen den VDA-Sitz nach Berlin zu verlegen, ist schon viel, viel früher getroffen worden. Wir sind 2010 umgezogen und es hatte einen ganz, ganz banalen Hintergrund, nämlich Luca hat es vorhin gesagt.
Lobbyarbeit ist in Berlin einfacher.
Ja,
direkter. Ja, klar.
Zum Schluss kann man es darauf runterbrechen. Der Kontakt zur Politik sozusagen ist eine wesentliche Aufgabe für den VDA und der ist zum Schluss einfacher zu bewältigen, wenn man vor Ort ist.
Und jetzt habt ihr Büros in Berlin und in München wahrscheinlich?
In München arbeiten wir mit der Messe zusammen. Okay. Sozusagen, da haben wir keine eigenen Büros. Wir haben noch ein Büro in Brüssel und in China.
Ah, okay. Ja.
Gut. Spannend. Kommen wir mal zur IAA, haben wir auch schon gesagt, wollen wir heute groß drüber sprechen auch. Medial steht der VDA, du hast auch schon irgendwie ein bisschen angeklungen lassen, vor allem für das Thema Interessenvertretung und dann halt noch für die IAA. Sonst passiert ja für die Außenwelt nicht so viel. Wir hatten im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, Gregor hat es auch erwähnt, der VDA hat noch so Nischenprodukte, wie zum Beispiel, dass er der Inhaber der Rechte von AdBlue ist, weiß glaube ich auch kein Mensch, deswegen hier kleines Stammtisch-Schmankerl für euch da draußen. Aber zu diesen Interessen würde ich später gerne noch mal ein bisschen kommen. Wir treffen uns heute in München, weil das ganze Thema hier zum zweiten Mal in München die IAA stattfindet. Was erwartet uns denn? Kannst du das vielleicht kurz skizzieren, damit wir wissen, wovon wir dann am Ende auch reden?
Ja, sehr, sehr gerne. Ich meine, wir sind jetzt einen Monat vor der IAA. Sozusagen, meine Vorfreude ist riesig. Ich glaube auch bei allen, die ich kenne, ist die Vorfreude riesengroß. Wir werden in München sozusagen Mobilität in all ihren Facetten erleben. Ob automobile Mobilität, ob Fahrradmobilität, Bikes, E-Scooter, Cargo-Bikes, jede Form von Mobilität, in Teilen auch Nahverkehr. Das ist das Konzept der IAA in München, diese Mobilität zu präsentieren. Das kann man auf Ständen auf dem Messegelände ebenso wie auf Ständen in der Innenstadt erleben. Und viel wichtiger sozusagen nicht nur präsentieren, sondern auch erlebbar machen. Man kann E-Bikes ausleihen und testen, man kann Autos testen, man kann Street-Scooters testen. Mobilität zu erleben, das ist, glaube ich, der Kern der IAA.
Okay. Nochmal zu den Basics vielleicht ein bisschen zurück. Man kann Mobilität erleben, aber von wem denn? Wie viele Aussteller habt ihr denn als von den Autobauern zum Beispiel? Das sind ja die, von denen ich meistens dann die Mobilität erleben kann oder auch meinetwegen Fahrradhersteller. Wie ist denn da so, wen gibt's da, wer kommt da und wie viele sind das denn so?
Wir haben eine ganz, ganz breite Palette von Ausstellern. Ich sage jetzt mal, die ganzen klassischen deutschen Hersteller, ja, Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi, Porsche, Ford, Opel sind vertreten. Wir haben BYD aus China da. Wir haben Renault aus Frankreich da. Wir haben Opel, hatte ich gerade schon erwähnt. Wir haben auch Tesla beispielsweise da. Also ich würde mal sagen, eine breite Abbildung der internationalen Mobilität wird man hier in München erleben können. Und darüber hinaus natürlich ganz viele weitere Unternehmen, die mit der Mobilität und mit der Autoindustrie zu tun haben. Ich denke an große Zulieferer wie Bosch oder ZF oder Conti, um nur einige zu nennen.
Und weißt du denn auch schon, ob dann die genannten großen Hersteller, das ist natürlich tatsächlich schön, dass die alle kommen, auch auf beiden Messeteilen präsent sind? Also auf der Innenstadtmesse für so das allgemeine Publikum und auch auf der Fachbesuchermesse in Riem draußen?
Also ich würde sagen, der ganz große Teil ist tatsächlich auf beiden Standorten präsent. Das ist auch wichtig, weil wir mit den beiden Standorten natürlich auch unterschiedliche Ziele verfolgen. Ja, hier in München in der Innenstadt wollen wir einfach Mobilität für alle erlebbar machen und darstellen können für die breite Bevölkerung. Das Messegelände richtet sich dann doch eher an den Fachbesucher und an fachlich interessiertes Publikum. Und deswegen ist es für unsere Aussteller interessant und auch wichtig, überwiegend an beiden Standorten präsent zu sein.
Und bei der Fachbesuchermesse, das war ja 2021, ja, wir waren natürlich da. Ja.
Natürlich.
Und da waren ja Mercedes, BMW, VW da. Und was uns zumindest sehr aufgefallen war, das wirkte so ein bisschen, als wenn die Autohersteller nicht mehr so die breite Brust von früher hatten, sondern so ein bisschen, wie soll man sagen, so eine Art vorauseilendem Gehorsam. Da stand nur noch E-Mobilität, Verbrenner so ein bisschen versteckter. Den S-Klasse Guard, den bei Mercedes, da ließ man nur so angemeldet. Nur
rein, wenn man angemeldet wenn man war, und dann durfte man und gucken so. Und auch nur hinter einer Tür, also nicht mehr hinter einer Tür, sondern war eine Wand.
Ja, also, genau. Was aber für den Automotorsport hoffentlich kein Problem war, da reinzukommen.
Wir sind rüber, wir haben Seile geworfen, sind rübergeklettert.
Ja, wir haben dazu dann auch ein Video machen können, ganz nebenbei.
Vom Rüberklettern?
Das wäre schön gewesen. Nee, von diesem S-Klasse Guard, der Ton wurde übrigens von diesem gepanzerten Auto geschluckt. Wir mussten das immer noch nachvertonen. Man konnte da nicht mit Funkton aufnehmen. Das
war ein bisschen anstrengend.
Also das kannte ich nicht, das Phänomen. Genau. Ist das dann, kannst du da schon was sagen? Ist das vielleicht da ein bisschen mehr Lockerheit wieder eingekehrt? Traut man sich da wieder alles zu zeigen, was einfach mal gerade angesagt ist? Natürlich ist das auch die Elektromobilität, aber das wirkte 2021 schon sehr verkrampft.
Ich fand es 2021 überhaupt nicht verkrampft. Okay. Ganz im Gegenteil. Wir haben uns ja auch bewusst für ein Konzept entschieden, gemeinsam mit unseren Ausstellern lange darüber nachgedacht und auch geplant, wo wir gesagt haben, von dieser Gigantomanie, die wir in Frankfurt erlebt haben, wollen wir weg. Wir wollen sozusagen auch eine gewisse Vergleichbarkeit von Ausstellerständen haben. Wir wollen eine Vergleich oder ähnliche Größe bei den Ständen haben. So, das war ein Ziel sozusagen, wo alle dahinter standen, wo, glaube ich, auch sehr gut umgesetzt worden ist. Und das natürlich die Ausstellung, das haben wir in Frankfurt ja in den Jahren davor auch erlebt, die Produkte, mit denen sie jetzt auf den Markt kommen, die sozusagen auch in Zukunft den Markt bewegen werden, dass sie die in den Vordergrund stellen, das ist ja nichts Ungewöhnliches. Und eine S-Klasse Guard, die war ja immer schon hinter Türen zu sehen.
Wohl wahr, genau.
Und aus gutem Grund.
Ja, das stimmt. Und ich meine, durch Zufall hatte ich sogar einen Nachbar von mir, der hat damals noch beim chinesischen Autohersteller gearbeitet. Und also das war jetzt auch mein persönlicher Eindruck, die Chinesen, für die ist die IAA.
Die kamen daher und das war der Heilige Gral.
Genau,
das
ist der Heilige Gral der Messen. Die hatten sich da sehr, sehr engagiert, viele Leute mitgebracht und haben dann teilweise in leeren Hallen gesessen. Hast du da irgendwas gehört? Gab's da dann, waren die enttäuscht oder?
Nein, ganz im Gegenteil. Ja. Wir haben von allen Ausstellern, sei es von unseren deutschen, aber auch von internationalen Ausstellern, sehr, sehr viel positives Feedback bekommen. Ich meine, muss man natürlich sagen, großer Vorteil 2021 war, in einem Jahr, wo wir überall aufgrund von Corona Restriktionen hatten, konnten viele Veranstaltungen nicht stattfinden. Deswegen haben sich viele einfach auch nur schlichtweg gefreut, dass eine IAA stattfinden konnte, dass man sich auch wieder treffen konnte, sozusagen, dass die IAA als Begegnungsort stattgefunden hat. Aber auch die Konzepte, mit denen die Aussteller auf die IAA gekommen sind, sind aus unserer Sicht aufgegangen. Deswegen kommt ja so ein Unternehmen wie BYD auch in diesem Jahr wieder.
Wo du es gerade ansprichst, wer kommt denn noch aus China, Asien? Das sind ja, zumindest liest man es überall, wir schreiben es auch regelmäßig, die Hersteller kommen gerade aus China nach Deutschland, nach Europa und versuchen sich hier zu platzieren, dann wäre doch eine IAA quasi das Ding. Aber so neben BYD ist es, glaube ich, jetzt nicht so richtig extrem viel da und ich glaube, VinFast ist jetzt auch nicht mehr da, die ursprünglich mal kommen wollten. Wie schaut es denn aus mit den asiatischen Vertretern?
Ja, wir haben ein Unternehmen beispielsweise wie Lotus noch dabei.
Die so ein bisschen chinesisch jetzt auch sind.
Wir haben Xiaopeng sozusagen, der eindeutig chinesisch ist und andere. Aber BYD ist natürlich der größte Anbieter am Markt. Für uns deswegen besonders ein Unternehmen, was wir besonders gern in München begrüßen.
Mhm. Ja. Aber GD, SAIC und Co., die jetzt ja auch langsam mit Autos hier, MG, dann SAIC auch wieder, die kommen. Das ist schwierig? Oder wieso ist das schwierig? weil in ihren Heimatmärkten sind die auf den Messen, zumindest meiner Meinung nach, ich war jetzt dieses Jahr nicht in Shanghai, aber Patrick erzählte, war eigentlich schon ganz gut da so.
Ja, aber das ist der Heimatmarkt. Da hat man natürlich auch eine ganz andere Präsenz, als man sie im Moment auf dem europäischen Markt hat. Und ich meine, ihr kennt die Marktzahlen ja, glaube ich, genauso gut, wie wir sie kennen, dass man sozusagen einen Markt wie den europäischen, wie den deutschen Markt auch erst mit kleinen Schritten betritt und anfängt, sich da zu entwickeln. Das ist klar. Und so viele chinesische Hersteller gibt es hier noch nicht.
Aber das
die wir da haben, Link und so weiter, sehen wir auch hier in München.
Genau, aber ja. Deswegen find ich spannend, wenn du sagst, ich dachte immer, dass die IAA oder so eine Messe quasi eigentlich das Eintrittstor sein müsste oder sein könnte und das der erste kleine Schritt wäre und nicht dann der dritte, vierte, achte große.
Sagt ja vielleicht auch sehr viel über die Ambitionen aus.
Okay, finde ich auch spannend. Das heißt, du siehst das nicht so, dass die Chinesen Europa bzw. Deutschland auch als einen relevanten Markt ansehen?
Doch, ich glaube, dass die Chinesen und dass jeder Autohersteller Europa als relevanten Markt
natürlich, ansieht. Natürlich, wir sind großartig. Aber
wir sind großartig. Aber ich glaube sozusagen, dass man sich diesem Markt auch Schritt für Schritt nähert.
Okay.
Ja.
Nichtsdestotrotz, wir haben gerade schon Gidi angesprochen, Stellantis, also Opel kommt, aber der Rest der übergroßen Markenfamilie ist da etwas vorsichtiger. Wieso ist es denn, hast du eine Idee, warum es grundsätzlich so schwer ist, so große Konzerne zu begeistern, für die das früher überhaupt keine Frage war?
Ich glaube sozusagen, dass in vielen Konzernen schlichtweg in der Zwischenzeit der Kostendruck eine sehr klare, entscheidende Frage ist. In so ein Auftritt auf eine IAA ist mit Geld verbunden sozusagen. Und da muss man bereit sein, das zu investieren. Das ist, glaube ich, gehört zu einer ehrlichen Analyse dazu. Ich glaube auch, dass es Unternehmen gibt, die einfach schauen, wie entwickelt sich dieses neue Konzept der IAA Mobility. Mhm. Das wird man in diesem Jahr noch besser beurteilen können als in dem Corona-Jahr 23. Und wir sehen es ja schon, Stellantis ist ein Paradebeispiel. Opel war 21 nicht dabei, da war der Konzern gar nicht vertreten. Jetzt kommen sie in diesem Jahr mit Opel. Ja, aber schauen wir mal, wo sie 2025 stehen werden.
Okay. Genau, also siehst du dann auch teilweise so eine mögliche Umkehr, weil klar, du bist ja genauso wie wir schon ein bisschen länger in der Branche. Man hat vor allen Dingen Paris, da waren auf einmal leere Flächen auf dem Autosalon und so, das war dann immer so ein bisschen krass, traurig.
Also, ja.
Mittendrin, teilweise kurzfristige Absagen, dass man das vielleicht jetzt sogar wieder kippen könnte.
Ich bin davon überzeugt, sozusagen, das muss ich sozusagen beruflich sozusagen, aber jetzt auch mal ganz persönlich, auch aus den Gesprächen, die ich mit den Ausstellern führe, ich glaube sozusagen in die Zukunft von Messen, wie wir sie mit der IAA machen, an Automessen, an Mobilitätsmessen, ich glaube auch, dass das Konzept der IAA sich von einer reinen Automesse hin zu einer Messe zu entwickeln, die sich dem ganzheitlichen Mobilitätsbegriff stellt, dass es richtig ist, das wird uns auch wiedergespiegelt. Und ich glaube, dass eine Messe als Begegnungsort, auch wo ich mit Kunden in Kontakt kommen kann, wo ich mit Lieferanten in Kontakt kommen kann, wo sie Entwickler austauschen können, einfach über alle Themen, dass das ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil von der Messe ist und dass wir die IAA noch viele, viele Jahre sehen werden.
Aber ist das nicht so ein Fachmesse-Thema? Aber ich finde das ganz spannend. Also was ich jetzt ganz viel sehe, ich mache ja viel so Batteriethemen bei uns und dann gibt es irgendwie gefühlte 600 Elektroauto, Batterie, sonst irgendwas messen, die alle lustigerweise auch fast parallel stattfinden, was so ein bisschen wirr ist, irgendwie innerhalb Europa und auf der Welt. Aber so dieses klassische IAA-Ding war für mich, also als ich ein kleiner Junge war, war das für mich so, mit 14, 15, 16 Jahren, da bin ich nach Frankfurt gefahren und wollte dahin, weil ich, obwohl ich weit weg davon war, noch einen Führerschein zu haben, geschweige denn mir eines dieser tollen Autos, die da stehen, kaufen zu können, sehen wollte.
Und man hat Eintritt bezahlt und sogar, und
man
um Produkte, die man vielleicht später kauft, zu sehen.
Genau, die man nie kaufen können wird.
So, ja, auch wieder. Also,
aber was du sagst mit Austauschen von Entwicklern, das sehe ich alles, dass da irgendwie Industrie, dass es so ein Happening, so ein Community-Ding ist, total. Aber dann reichen noch 2 Fachbesuchertage.
Aber das, was du beschreibst, sozusagen auch was du aus deiner Kindheit und Jugend beschreibst, das zeigt ja auch, welche Faszination Mobilität und vor allem welche Faszination das Automobil hat. Und das haben wir 2021 auf der IAA hier in München auf dem Open Space ja in einer großartigen Art und Weise erlebt. Wir hatten in den 6 Tagen, die wir offen hatten, hatten wir 300.000 Besucher auf den Open Spaces. Das waren im Schnitt ein Drittel mehr Besucher pro Tag, als wir das in Frankfurt hatten.
Gut, die Fläche war unfassbar viel größer. Die Leute sind aus Versehen da ja auch, also die durften nicht, weil ihr die halbe Stadt dafür abgesperrt habt. Aber weil du sagst, Mobilität ist faszinierend. Ich finde es spannend. dass Autos faszinierend finden sind, ich glaube, da sind wir drei uns sehr einig. Also ich glaube, als Automotor- und Sportredakteur ist das schwierig.
Wir drei
das
sind uns sehr einig.
Also gut, okay, wir drei sind uns sehr einig. Aber Mobilität? Ist Mobilität nicht so wie das Klopapier unter dem Papier erzeugen? Mobilität ist so ein Ding, was funktionieren muss. Mobilität ist für mich die Fahrt mit meinem Kind zur Kita, einkaufen gehen, Zeug. Dinge, die ich erledigen muss, aber das ist doch nicht Mobilität. Weißt du, mit welchem Flugzeug du hierher geflogen bist? Wie viel Leistung das hat? Weißt du, wie viele Triebwerke das hatte?
Ich weiß auch nicht, ob es ein Flugzeugquartett gibt. Wahrscheinlich gibt es eins.
Garantiert. Wir haben ja bei uns im Verlag sogar die Flugrevue, den Aero-Kurier. Das sind Magazine mit treuen Lesern, und Webseiten, die sich nur damit beschäftigen. Es gibt's. Es gibt auch da hinten Nerds. Aber Mobilität ist für mich dieses von A nach B kommen. Aber du sagst Faszination, Mobilität. Gibt's das wirklich?
Ich glaube, das ist tatsächlich. Sozusagen,
jemand,
du hast vorhin.
Es interessiert sich jemand, wie die Bahn fährt. Und es interessiert sich jemand nicht, warum die immer zu spät kommt, sondern tatsächlich, warum die was?
Wahrscheinlich interessieren sich die meisten dafür, warum die Bahn immer zu spät kommt. Das ist ein anderes Thema. Aber du hast es ja gerade sozusagen von einem eigenen Kindheitserlebnis berichtet.
Das war die Karre.
Ja.
Punkt.
So, aber wenn ich jetzt sozusagen mit meiner Tochter unterwegs bin, für die ist Autofahren eine Selbstverständlichkeit. Ja, wir fahren gern und viel Auto und das ist selbstverständlich. Aber wenn die ein Flugzeug sieht oder einen Zug, ist sie begeistert. Das fasziniert sie. Und deswegen, jeder hat seine unterschiedlichen Blickwinkel auf Mobilität, aber Mobilität hat überall Begeisterung. Und Mobilität ist was Faszinierendes. Und auch wenn ich jetzt nicht weiß, sozusagen, wie schnell das Flugzeug geflogen ist, mit dem ich heute hergekommen bin, überhaupt die Möglichkeit, von Berlin nach München in dieser Zeit zu reisen und so unkompliziert, ist doch spannend.
Das ist es, aber gehe ich dafür auf eine Messe oder ist es, also...
Nee, deswegen machen wir auch eine Messe sozusagen, wo auch ganz viel Automobil zu sehen ist.
Okay, also dieses Automobil ist quasi Trägermaterial, um die Leute irgendwann aufs E-Bike zu schubsen.
Nein, sozusagen, ich glaube, das Auto ist...
Halte ich auch für gewagt.
Du versuchst mich ein bisschen aufs Glatteis zu führen.
Niemals.
Nein. Automobil ist doch sozusagen der Kern von Mobilität. Die individuelle Mobilität wirst du überwiegend nur mit dem Auto hinkriegen. Aber dass wir eine Debatte führen müssen, wie entwickelt sich Mobilität weiter, wie entwickelt sich Mobilität in Städten, wie entwickelt sich Mobilität auf dem Land, das wird, glaube ich, auch der Automotorsport nicht bestreiten. Und dazu wollen wir mit der IAA ein Forum bieten. Und diese Debatte ist aus meiner Sicht absolut notwendig.
Werbung.
Du sehnst dich nach dem Gefühl, immer gut zu fahren, auch wenn mal etwas schiefläuft? Die Allianz Autoversicherung, unser heutiger Werbepartner, hat hierfür genau das Richtige für dich und deine gesamte Familie. Die Allianz Autoversicherung erhältst du bereits ab 86 Euro im Jahr. Dank der vielfältigen Tarifoptionen und der Möglichkeit, mehrere Zusatzbausteine hinzuzufügen, kannst du dein persönliches Rundum-Sorglos-Paket ganz nach deinen individuellen Bedürfnissen zusammenstellen. Du hast keine Lust und Zeit, dich im Schadenfall um die Reparatur des Autos zu kümmern? Dann hol dir jetzt den Zusatzbaustein Werkstattbonus der Allianz Autoversicherung. Mit dem kostenlosen Hol- und Bring-Service kümmert sich die Allianz darum, dass dein defektes Auto abgeholt wird und lässt es nach erfolgreicher Reparatur wieder zu dir nach Hause bringen. Die Reparatur erfolgt in einer zertifizierten Service-Partner-Netzwerkwerkstatt. Auf dich wartet ein Netzwerk von mehr als 1000 Werkstätten bundesweit. On top erhältst du 6 Jahre Garantie auf die Reparaturleistung und zusätzlich 20% Nachlass auf den Beitrag der Kaskoversicherung. Das Gefühl, immer gut zu fahren, auch wenn mal etwas schief läuft. Hört sich gut an? Dann informier dich jetzt unter allianz.de/auto oder lass dich persönlich in deiner Nähe beraten. Allianz, da für dein Leben.
Und jetzt dann ihr als VDA, ja, du sagst ja schon, das ist jetzt, dann geht's ja auch um E-Bikes und alle möglichen Formen, individuell schneller voranzukommen. Sind das dann auch alles potenzielle Mitglieder? Werden dann E-Bike-Hersteller irgendwann vielleicht mal VDA-Mitglied?
Nein, das glaube ich nicht. Sozusagen der VDA ist der Verband der Automobilindustrie. Wir haben klare Prinzipien, nach denen man bei uns Mitglied werden kann.
Also, solange Cannondale keine Lenkräder baut, dürfen die auch nicht.
Solange sie keine Lenkräder fürs Auto bauen. Ich glaube, Lenkräder bauen sie.
Lenker, glaube ich. Ja, aber ja, egal. Ja,
Feinheiten. Nein, sozusagen der VDA hat einen klassischen, klaren Auftrag. Wir sind die Interessensvertretung der Automobilindustrie, die hier am Standort Deutschland produziert. Hersteller, Zulieferer, Tech-Unternehmen.
Ja. Ja. Und hier, weil du noch sagst, dass hier Begegnungsort, das stimmt ja auch, ich meine, diese IAA hier dann, mit diesem, also Mercedes mit diesem wunderbaren Stand da vor der Feldherrenhalle und so, das, ich fand es beeindruckend, es war auf auch immer Fall. Voll, Wetter hatten wir auch Glück. Und damals gab es schon ein paar Proteste, das wird vielleicht nicht ausbleiben, obwohl München ja eigentlich immer ganz gut gerüstet ist, was so Sicherheit angeht. Und, ja, genau, ist ja eine der sichersten Städte Deutschlands. Habt ihr da schon irgendwelche Konzepte, dass nicht überall Leute kleben? Und ich meine, damals wurde auch das Haus von Herbert Diess beschmiert und das war ja schon so ein bisschen, also so, wenn man so ein bisschen tiefer reingucken konnte, war ja schon so ein bisschen Unsicherheit.
Also ich glaube, die Frage muss man wirklich grundsätzlich beantworten. Sozusagen Meinungsfreiheit und auch Demonstrationsfreiheit ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlich hohes Gut in diesem Land, sozusagen, das wir über alles stellen sollten und das wir auch schützen müssen und da, wo wir auch gar keine Frage oder Diskussion darüber führen müssen. Deswegen jede Demonstration, die im Zusammenhang mit einer IAA stattfindet, ist legitim und wird von uns nicht in Frage gestellt. Das ist das gute Recht. Jeder darf seine Meinung haben, jeder darf seine Meinung zum Ausdruck bringen. Schwierig wird's, wo Recht und Gesetz verletzt wird. Das überschreitet Grenzen und da müssen wir und vertrauen wir darauf auf die Behörden, dass die Behörden hier in Bayern vielleicht einen besonders guten Ruf haben, besonders effektiven Ruf haben, das ist mit Sicherheit kein Standortnachteil in dieser Frage.
Ihr müsst dieses Schmunzeln gerade sehen während dieser Antwort. Aber ja, okay. Aber
ich bin nicht der Einzige, der gerade geschmunzelt hat.
Ich möchte gerade zusagen. Bei dieser Antwort. Als jemand, der seit 18 Jahren in München lebt, kann ich das nur bestätigen. Das ist eine sichere Stadt.
Ja, absolut.
Unbestritten.
Ich frage mich halt, was macht ihr, wenn da jetzt ein paar Leute kommen und sich vor die Messehalle kleben? Jedes Konzert hat Sicherheitskonzepte. Das wird ein Sicherheitsrisiko sein, weil diese Eingänge auch Ausgänge sind und damit Fluchtwege. Was habt ihr vor? Legt ihr USB-Platten vor den Eingangshallen auf, dass ihr die mit der USB-Platte wegtragen könnt? Oder was ist total fixer Gedanke? Also, weiß ich nicht. Aber jetzt so vom Prinzip. Was ist der Plan? Wie sichert man denn sowas ab, wenn Flughäfen sich nicht absichern können gegen sowas?
Damit ist die Frage ja schon beantwortet. Sozusagen zum Schluss wird es keine hundertprozentige Sicherheit geben können, dass wir natürlich Sicherheitskonzepte haben, sozusagen, dass wir diese Konzepte auch auf einzelne Situationen hin anpassen können, dass wir im Zweifelsfall auch wissen, sozusagen, wie geht man damit um, wenn sich jemand irgendwo hinklebt oder kleben möchte. Ich glaube,
das heißt, Securities haben irgendwie eine Flasche Speiseöl in der Cargohose und dann.
Es gibt ja viele Möglichkeiten und für viele Situationen ist dann auch schlichtweg eine Behörde zuständig und dann müssen wir das Ganze auch der Behörde
gar nicht selber. Also ihr löst es auch dann gar nicht selber, sondern ihr ruft dann sofort die Polizei und dann löst die das und ihr haltet euch da raus.
In vielen Punkten dürfen wir es ja auch gar nicht selber lösen.
Ihr habt Hausrecht, ihr könnt die ja sofort verweisen und dafür sorgen, dass die sich gar nicht erst irgendwo festkleben. Also der Eingangsbereich ist, glaube ich, eurer, so meinem Verständnis nach. So. Du bist der Jurist, Gregor.
Ja, also Hausrecht, frag mich mal, ne? Das ist lange her. Und das hängt vielleicht auch damit, auf wem es gehört und wer es gemietet hat und so, okay. Frag mich nicht.
Wenn ihr das wisst da draußen, dann schreibt uns das gern.
Genau.
podcast@move-magazin.de.
Auf jeden Fall, wir sind auf unterschiedliche Situationen vorbereitet, sozusagen, und was wir uns wünschen, was wir hoffen, ist, dass wir natürlich diese Situation nicht haben werden. Und was wir gerne anbieten, sozusagen, das haben wir auch schon mehrfach gemacht, wer auf eine IAA kommen möchte und sich mit uns diskutieren möchte, wer uns auch herausfordern möchte, wer vielleicht auch eine hitzige Diskussion mit uns führen möchte, dazu sind wir gerne bereit, sozusagen, dass das Angebot gilt heute, das gilt auch bis zum Ende der IAA, das gilt auch nach der IAA. Eine Diskussion werden wir uns nie verweigern. Und wenn es darum geht, auch konstruktiv über Lösungen zu ringen, auch dazu sind wir bereit. Grenze ist eben da erreicht, sozusagen, wo Recht und Gesetz verletzt wird oder wo zum Schluss Gewalt gegen Menschen oder Sachgegenstände angewandt wird. Das kann man nicht akzeptieren.
Okay. Nachvollziehbar.
Eines der Dinge, ihr schreibt, ich habe auf der Website noch ein bisschen nachgelesen, was da so steht. Da steht ganz viel von Smart Cities, von Digitalisierung, von ja, modernem Tech-Kram. Jetzt könnte man ganz bösartig sagen, ich glaube, das habe ich im Podcast auch schon häufiger gesagt, die Autoindustrie ist nicht unbedingt bekannt dafür, die stärkste treibende Kraft in Sachen Digitalisierung und derlei Dinge zu sein. Ich habe das Gefühl manchmal, dass das Thema Auto auch in der Faszination ein bisschen abnimmt, auch weil das Thema Digitalisierung im Auto echt schwer greifbar ist. Weil am Ende es wiederum, ich habe es vorhin schon gesagt, mehr um das Benutzen geht. Also ich will, dass mein Netflix funktioniert, aber bei meinem privaten Fernseher daheim interessiert mich die Größe, vielleicht irgendwas, aber nicht wie Netflix da eingebunden ist oder Amazon Prime oder wie leuchtstark die LEDs sind, sondern da geht es nur um die Funktion, dass der groß ist und angeht und die Netflix-Taste Netflix macht. und dieses Teil nicht ausloggt oder sowas. Glaubst du, dass man mit diesem ganzen, wenn die Autobranche sich dann doch irgendwie digitalisiert, dass das auch eine Faszination auslösen kann?
Ich glaube auf jeden Fall, sozusagen, weil...
Was fasziniert dich denn an digitalen Sachen im Auto?
Allein die Möglichkeit, dass ein Auto digitalisiert sein kann, dass wir zum Schluss uns irgendwann in ein Auto setzen und es fährt mich von A nach B, ohne dass ich selber fahren muss, finde ich schon ganz, ganz faszinierend.
Aber du weißt schon, dass es auch echt eine Weile hin ist.
Ich weiß, dass es noch eine Weile hin ist, aber ich bin sicher, dass ich es auch erleben werde. Du auch?
Ich bin dir sicher? Voll autonomes Fahren werden wir noch erleben?
Ja.
Okay.
Ich bin auch...
bin über die Jahre skeptisch geworden.
Ne? Ich auch. Nach 2018 mit, wir haben das nächstes Jahr bei Audi, bin ich sehr...
Und vor 3 Wochen am Flughafen von LE, wo sich keiner an die Verkehrsregeln hält, weiß ich nicht, ob das ein vollautonomes Auto auch kann.
Aber ich glaube, ein vollautonomes Auto kann sich an Verkehrsregeln halten. Ja, die nein, Frage ist, können es die anderen?
Nee, das müsste ja halt sich umgehen. Nicht dran halten, ja. Ne, um noch vorwärts zu kommen in dem Fall. Da dachte ich echt so, boah, das ist ein Grenzbereich. Also klar. Ja,
ich glaube aber sozusagen, dass wir autonomes Fahren wahrscheinlich zuerst irgendwo auf Autobahnen, auf klar definierten
Räumen haben wir technisch ja schon. Wir haben es auch im Valley Parking. Ja. Es gibt ein Parkhaus in Stuttgart. Juhey! Ich glaube, ein Stock oder ein Teil dieses Parkhauses, in dem man auch automatisiert fahren darf, kann. Nee, wenn man das richtige Auto hat. Aber es ist ja alles echt noch nischig. Du glaubst wirklich, dass das, wenn du eine Prognose machst, was glaubst du, wann wirst du noch in deiner aktiven Zeit, 16 Jahre Bundestag, 16 Jahre jetzt VDA, kriegst du das beim VDA noch hin oder ist das dann mit den Enkeln auf dem Schoß?
Zum Schluss ist es ja nicht meine Entscheidung, sondern die Frage...
Das nicht, aber so wie nah fühlt es sich an für dich?
Wann passt die Bundesregierung das Renteneintrittsalter mal wieder an? sozusagen.
Okay, Punkt also, für dich.
Danke. Von daher bin ich habe Grund zu Optimismus, ja.
Okay, verstehe.
Gut.
Nein, aber jetzt du hast vorhin, zu Beginn hast du gesagt, 126 Jahre IAA. Lass uns noch ein paar Jahre zurückgehen, als das Auto erfunden wurde. Es war ein absolutes Nischenprodukt, ja. Pferdekutschen überall, sozusagen, das soll Kaiser gegeben haben, die berühmte Zitate zum Auto von sich gegeben haben. Und heute ist es eine Selbstverständlichkeit. Ja, also jeder wächst mit Autos auf. Das ist einfach ein Bestandteil unseres Lebens. Und wir brauchen diesen Bestandteil. Und es macht nur Spaß.
Okay. Aber das heißt, du siehst auch nicht, dass der politische Wille oder die Unterstützung in Richtung Auto und der Dinge langsam sich irgendwie abflacht. Weil mein Eindruck ist, dass es passiert. Dass jetzt gesamtgesellschaftlich wurde das Auto lange, mein Gefühl, als ich Kind war und irgendwie noch studiert und so, wurde das Auto nicht wirklich in Frage gestellt in den meisten Stellen. Von den Leuten und auch ich, als ich kein Auto fahren konnte, weil ich das Geld nicht hatte, fuhr ich Fahrrad. Also das war jetzt keine Entscheidung dagegen, so richtig. Aber hast du nicht auch das Gefühl, dass es langsam so ein bisschen an manchen Stellen zumindest abflacht und weniger wird?
Also ich meine, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass das dem nicht so ist. Ganz natürlich gibt es politische Gruppierungen sozusagen, die das Automobil und vor allem eine individuelle Mobilität in Frage stellen. Aber da würde ich immer mit der Gegenfrage antworten, wie wollen Sie Menschen von A nach B bringen, wenn Sie nicht das Automobil als Teil der Mobilität begreifen?
Mhm. Das heißt aber, da siehst du keinen, also wie ist der Weg? Der VDA ist der Lobbyverband. Wie würde der VDA, wie argumentiert ihr da dagegen? Was schlagt ihr denen vor? Die haben ja ganz klare Probleme. Die haben das Problem, dass in der Regel, es heißt, die Parkplätze nehmen zu viel Platz ein für Autos, wir haben zu viele Autos da, ist dann eure Antwort mit Carsharing und mit Ride-Hailing und mit, was gibt's noch alles? Dieser ganze digitalisierte
Kram. Ich glaube, der erste Teil der Antwort ist erstmal, dass wir mit Fakten kommen. Nämlich, was machen wir als Automobilindustrie? Was investieren wir? Und das zeigt ja auch daran, wie sehr diese Industrie an die Zukunft des Automobils glaubt. Ich meine, in den nächsten Jahren 250 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung. Nochmal 130 Milliarden in den Umbau von Fabriken. Das zeigt sozusagen, welches Potenzial Mobilität, welches Potenzial individuelle Mobilität und vor allem das Automobil haben wird.
Wie viele Verbandsmitglieder habt ihr?
Im Moment so gut 600.
Durch dann 300 Milliarden, ja?
Ja, welche Markt?
Genau.
Ja.
Amazon investiert, glaube ich, allein. Und es ist nur Amazon, nur für die Dekarbonisierung und die Elektrifizierung in Europa 1 Milliarde Euro. Nur dafür. Und die machen eigentlich Server damit, mit was sie ihr Geld verdienen und mit Päckchen austragen. Also 1 Milliarde. Und die ganzen Autohersteller, die das erfinden und die Zulieferer und alle anderen machen alle 2 Milliarden dann im gleichen Zeitraum. Findest du das jetzt viel? Für das Basisgeschäftsmodell?
Ich finde diese Summe in ein Produkt, was ja schon besteht, was du ja auch nicht neu erfinden musst, sondern was du weiterentwickelst, ist eine ganz gewaltige Summe. Ich finde es beeindruckend, ja.
Okay.
Und jetzt nochmal auch so die Digitalisierung.
Aber darf ich eine Gegenfrage stellen? Sorry, bitte, was wäre eine Summe, die dich beeindrucken würde?
Ich weiß nicht, ich habe das so durchgerechnet und dachte, es ist irgendwie nicht mehr so viel, als, vor allem unter diesem Gesichtspunkt, dass was Tech-Giganten wie einen Amazon, wie ein Google oder so an Budgets haben. Und die ja auch in den Mobilitätssektor reindrängen. Google als Beispiel arbeitet sich davor. Apple hat jetzt in den USA, glaube ich, gelauncht, dass sie Ladestationen, die frei sind, also zumindest nur in den USA aktuell mit dem aktuellen iOS-Update, anzeigen werden, damit man eine Laderoutenplanung hat. Das sind alles Dinge, die ich vor einigen Jahren noch originär bei einem OEM, bei einem Autobauer gesehen hätte. Dass es Informationen sind, die der OEM ins Auto reinträgt, verwaltet, sortiert, aufbereitet. Und jetzt kommt Apple als Beispiel und sagt, guck mal, wir sind doch eh in allen Autos, weil wir uns vorher über Apple CarPlay da irgendwie so reingebanzt haben. Und jetzt machen wir euren Dienst, einer der wenigen Dinge, die wahrscheinlich den Autofahrer noch dazu gewogen hat, auf die Home-Taste zu drücken und das BMW-Navi, das Audi-Navi oder irgendwas anderes anzutippen, auch noch mit aufsaugt. Deswegen muss ich sagen, finde ich das irgendwie nicht mehr so richtig arg viel Geld. Für das Kerngeschäftsmodell bei Amazon nochmal, ist es nur die Dekarbonisierung. Es ist nicht, dass die überhaupt Päckchen austragen. Es ist nur dafür, dass es CO2-neutral passiert. Was die Autohersteller parallel auch wollen.
Also ich finde,
also deswegen finde ich nicht so viel.
Ich finde, wenn ich es jetzt zusammenrechne, sozusagen in den nächsten 4 Jahren fast 400 Milliarden Euro zu investieren, das sind 100 Milliarden pro Jahr. Jetzt mal runterbrechen.
Das ist mega viel.
Das ist unglaublich viel Geld.
Dass ich das nie haben werde, ist mir völlig klar. Ich finde so von der, also einfach, wie gesagt, nur Amazon, nur Europa. Fand ich heftig. Daher auch mein, ich habe es auch erst gelesen, die 250, dachte so krass, 250 Millionen, klingt mächtig. Und dann
Milliarden.
Milliarden klingt echt mächtig, aber dann dachte ich so, wenn ein einziges Unternehmen das nur in die Dekarbonisierung steckt, finde ich auch echt mächtig.
Gut, aber jetzt musst du ja auch sehen, wie viel unserer VDA-Mitglieder von den 600, die wir gesprochen haben, sind in einer wirtschaftlichen Größe wie Amazon. Die kannst du auch gar nicht vergleichen.
Aber wie viel Marktkapitalisierung haben denn alle VDA-Mitglieder zusammen? Die haben ja auch ein bisschen was.
Darüber fragst du mich gerade.
Also ich habe es nicht gerechnet, aber es ist garantiert einiges, wenn ich mir die VWs, BMWs und alle Zulieferer damit reinnehme, die Conti, Bosch und Co. heißen.
Ja, aber ich glaube, dann sind wir mit den fast 400 Milliarden echt gut dabei.
Ja.
Vielleicht rechnen wir das später mal aus.
Das machen wir. Ich glaube, ich schreibe es mal in die Shownotes. Ich werde mal rechnen. Überschlagen. Ich glaube, ich werde nicht alles hinkriegen. Überschlägig.
Ja, an der Stelle, auch bei den Summen, schießt mir noch die Frage in den Kopf. Wie ist das eigentlich? Klar, ihr habt eure Mitglieder, die wollen was von euch und das vertretet ihr. Könnt ihr umgekehrt auch ein bisschen steuern und sagen, hey, wacht auf, wir müssen bei Digitalisierung mehr machen. Ich weiß nicht, vor 12 Jahren deutschen großen Herstellern waren sie stolz. Jetzt haben wir Edge im Auto, dabei hatten alle schon längst UMTS. Jetzt haben wir irgendwie eine 150 Megabyte Festplatte im Auto. Privat hatte jeder mehrere Gigabyte auf seinem Rechner. Das war, wenn man so aus dieser Branche kam, sich schon immer für Rechner und die Digitalisierung interessiert hat, war man schockiert. Na, jetzt passiert langsam was. Habt ihr die Möglichkeit zu sagen, so Leute, das reicht nicht, wir müssen viel, viel mehr machen?
Also ich glaube sozusagen, dass ein ganz, ganz großer Mehrwert des VDA ist sozusagen der gemeinsame Diskussionsprozess, zu Themen wie Klimaschutz und so weiter sprechen kann. Und dass daraus sich auch konkrete Initiativen in einzelnen Unternehmen ableiten lassen, unbestritten. Aber sozusagen auch Verbandsarbeit hat ihre Grenzen, die wird in vielen Teilen vom Kartellrecht definiert. Und das müssen wir berücksichtigen.
Aber so selber mal, also wenn ihr von außen mal was mitbekommt und sagt so, jetzt gucken, machen wir vielleicht sogar mal eine Untersuchung, schauen wir mal, wie können wir unseren ganzen Mitglieder irgendwie die Zukunft erleichtern, eröffnen. Das passiert tatsächlich ausschließlich dann im Diskussionsdiskurs oder?
Ja, und dass wir natürlich auch bei unseren Mitgliedern Stimmungen einsammeln, dass wir sagen, was sind eure Probleme, was sind eure Herausforderungen, wie müssen wir die Politik adressieren. Das ist, glaube ich, der Mehrwert des Verbandes. Ich meine, wenn wir jetzt mal auf die Zulieferunternehmen schauen, mit welchen Sorgen die unterwegs sind, hier in Deutschland Fach- und Arbeitskräftemangel, ja, die Steuerlast, die hohen Strompreise, Bürokratie, dass 9 von 10 unserer Unternehmen beklagen sich über solche Punkte. Das ist etwas sozusagen, was wir dann aufnehmen, was wir bündeln können, auch an die Politik geben können und wo wir sagen, hier muss jetzt was getan werden. Der Standort ist durchaus gefährdet.
Und klar, ihr seid ein großer Verband, riesengroßer Arbeitgeber, habt eine ordentliche Stimme auch in der Politik. Kannst du sagen, hast du das Gefühl, ist die gleichbleibend stark, war die früher stärker oder hört man inzwischen anderen mehr zu?
Also ich bin jetzt seit 16 Jahren dabei, haben wir ja vorhin festgestellt, sozusagen, ich finde, so, wenn wir gute Argumente haben, wird uns immer zugehört, unabhängig von Regierungskonstellationen, unabhängig von Parteifarben. Und das ist aber die Herausforderung, die man als Verband in der heutigen Zeit haben muss. Die Argumente müssen belastbar sein.
Mhm. Du sagst Arbeitsplätze, du sagtest, wir machen ganz arg viel. Ich habe wieder auf eurer Seite übrigens nachgelesen, wie viele Autos früher so im Monat in Deutschland produziert wurden. Ich glaube, die Statistik, die ihr veröffentlicht habt, oder diese Grafik fängt an 2009 oder 2010. Und damals waren das so monatlich in der Spitze 550.000 Autos. Also für mein Verständnis viel, um nochmal so in Relation zu setzen, finde ich gar nicht mal so wenig. Ich glaube, im Schnitt waren es so 54, knappe 500.000 Einheiten. Und 2018 ging das natürlich zurück. Dann kam jetzt noch Corona und sowas, ging auch alles zurück. Aber jetzt liegen wir in den letzten Monaten, und zwar auch schon eine ganze Weile, trotz wieder, dass der Markt hochläuft, bei 300.000. Für mich wirkt das alles so, als sei Deutschland auch vielleicht gar nicht mehr so der Autoproduktionsstandort, oder? Siehst du, also gerade auch, weil du sagst, Energiepreise sind so hoch, Fachkräftemangel. Also kann man in Deutschland überhaupt noch gut Autos produzieren?
Also dass wir, und das ist nicht nur ein Thema der Automobilindustrie, das betrifft andere Branchen wie die Chemieindustrie, auch wie den Maschinenbau ganz genauso, dass wir als Standort enorme Herausforderungen haben. Ich habe es vorhin gesagt, Energiekosten sozusagen in Deutschland auf einem Niveau, das ja eigentlich nicht mehr tragbar ist. Die Steuerlast für Unternehmen, Bürokratie, Genehmigungsprozesse. Ja, wir reden ja auch, die Bundesregierung redet ja auch zu Recht seit Beginn ihrer Zeit davon, sozusagen Entscheidungen, Planungsprozesse zu beschleunigen, dass wir was tun müssen, um den Standort Deutschland wettbewerbsfähig zu halten. Das ist, glaube ich, ein unbestrittenes Thema. Das, was du gerade sagst, sozusagen zur Frage der Automobilproduktion, ist kein rein deutsches Thema, sondern wir liegen weltweit, was Produktionszahlen angeht, unter dem Niveau, das wir vor Corona hatten, vor 2019 hatten. Und es liegt natürlich auch an weiterhin einer Herausforderung, die wir in der Lieferkette haben.
Aber es war 2018 schon so, dass es runterging. Und seitdem, dann gab es natürlich nochmal so einen fiesen Corona-Ditch nach unten. Aber wir sind nicht mehr bei den 550.000.
So ist es. Aber das ist im Moment vor allem sozusagen an den Herausforderungen der Lieferkette geschuldet.
Okay.
Dass wir schlichtweg sozusagen die Produkte, die wir brauchen, um das Auto zu bauen, Stichwort Halbleiter, nicht so schnell kriegen und auch nicht in der Masse kriegen, wie wir es wünschen würden.
Ist es überhaupt notwendig in deinen Augen, dass in Deutschland Autos gebaut werden? Ich denke da, wir hatten es im Vorgespräch, Herr Gregor, auch schon gehabt. Ist es, und wir hatten, ich komme auch darauf, weil wir vor einer Weile mit Karl Thomas Neumann, dem Ex-Opel-CEO, Ex-Conti-CEO, ich glaube damals verantwortlich auch bei VW, für alle E-Auto-Themen und auch in China und hast du nicht. Und der meinte halt, ganz ehrlich, er weiß nicht, ob BMW mittelfristig noch seine eigenen Autos bauen muss, ob das überhaupt notwendig ist. Oder ob man nicht irgendwann so ein Apple-System fährt mit Design in Kalifornien, aber produced Foxconn, China, irgendwas. Ich meine, Foxconn als Beispiel, die bauen ja schon Autos. Aber ist das nicht ein denkbares Szenario, dass in Deutschland zwar ganz viel IP sitzt, ganz viel intellektuelles Know-how, wie man Autos baut und sowas, aber das Stanzen selber der Teile, das muss ja gar nicht zwangsläufig irgendwie in Dingolfing und in, weiß nicht, gesehen, passieren, oder?
Das muss nicht.
Oder ist es ein Ziel des VDAs, das auch hier zu erhalten?
Das muss nicht in Dingolfing passieren. Aber dass wir das natürlich hier in Deutschland halten wollen, sozusagen, ich meine, ich habe es vorhin gesagt, 600.000 Arbeitsplätze, 800.000 hängen von der Automobilindustrie in Deutschland ab. Da geht es ja auch um Schicksale von Menschen, da geht es um Familien, da geht es um ganze Regionen. Natürlich haben wir den Anspruch, sozusagen Produktion in Deutschland zu halten. Es gibt ja auch noch keinen größeren Produktionsabbau in Deutschland bisher, ganz im Gegenteil. Schaust ja gerne die Statistiken im VDA an, wie ich gelernt habe. In den letzten 10, 15 Jahren hatten wir eher einen Ausbau von Produktion in Deutschland erlebt. So, jetzt sind wir vielleicht 2017 an einer Spitze angekommen und jetzt bedingt vor allem durch Corona und durch die Schwierigkeiten in der Lieferkette haben im Moment gerade einen Einbruch. Aber dass wir den Produktionsstandort Deutschland erhalten wollen, dass wir ihn auch brauchen, das ist aus meiner Sicht unbestritten. Und das, dass wir auch dazu stehen, siehst du ja auch an der Zahl, die ich vorhin genannt habe, 130 Milliarden Euro werden in den Umbau auch von Produktionsstätten investiert. Und da sind natürlich auch die Städte in Deutschland dabei.
Ja, ich fragte mich halt in dem Moment ein Stück weit, wenn wir sagen, wir wollen, wir haben hier ein hohes Lohnniveau und alles, ob es da nicht sinnvoll ist, wir wollen Digitalisierung der Autobranche haben, ob wir halt nicht mehr Werker, die an der Maschine stehen müssen, sondern Softwerker, wie man so schön sagt, die halt fitter in der IT sind, die das Programmieren machen, diese ganzen Dienste, die ganzen Services müssen ja alle bearbeitet, beackert werden. Wir haben jetzt kürzlich einen Podcast gehabt zum Thema Cybersecurity. Da ging es dann darum am Ende, hat der Markus Klische gesagt von MHP, wir brauchen am Ende auch Leute, die das ganze Fahrzeug Lifetime überwachen, betreuen, Software-Updates nachschießen, Security-Patches machen und. Dass wir vielleicht auch mittelfristig halt hier in Deutschland gar nicht mehr es notwendig haben, Blech zu biegen, sondern dass die halt tippen müssen, Code. Und das würde auch Arbeitsplätze schaffen können. Also, müssten wir Leute halt krass umschulen.
Ich finde zu dieser Einstellung finde ich wirklich fallen schöne Worte ein, die ich jetzt nicht verwenden werde.
Bitte doch unbedingt.
Nein.
Wir schneiden ja nichts.
Ja eben, deswegen. Nein, ich glaube, dass wir beides brauchen.
Okay.
Ich glaube sozusagen, wir brauchen natürlich im Bereich Software mehr Ingenieure, wir brauchen mehr Mitarbeiter, die das Auto auch digital weiterentwickeln können, die es überwachen können. Aber was wir auch brauchen sozusagen, das ist ja auch etwas, worauf wir als Land und auch als Standort stolz sein können. Ich meine, Auto made in Germany, das ist ja etwas. So, und auch diesen Anspruch sollten wir als Industrie und auch als Nation uns erhalten wollen, dass wir sagen, wir haben Produktion, wir sind ein Industrieland in Deutschland. Das ist etwas, worauf man stolz sein kann. Und das wollen wir halten. Bin ich absolut. Also Produktion abwandern zu lassen, halte ich für fatal. Aber dazu müssen die Rahmenbedingungen stimmen.
Kümmert ihr euch dann auch, ich meine, jetzt ist ja nun Tesla, hat sich ja nun in Grünheide angesiedelt. Ja, für Brandenburg ein Riesending. Uns freut es natürlich auch riesig. VinFast, ich weiß nicht, ob ihr da schon auf dem Neuen, die wollten ja auch nach Deutschland kommen. Ich weiß nicht, ob du dazu schon irgendwas weißt. Da habe ich lange nicht zu gehört. Grundsätzlich ist der VDA dann als, das D steht für Deutsch, oder? Deutsche Auto. Trotzdem auch ein Freund davon, wenn ausländische Hersteller hier ihre Werke aufbauen und unterstützt das mit, kann damit ein bisschen helfen, lobbyieren?
Also so, bei VinFast haben wir, glaube ich, den gleichen Stand.
Ah, okay.
Also, sozusagen kann ich leider auch nichts Verhältnis zu beitragen. Aber das Tesla-Beispiel zeigt ja auch sozusagen die Attraktivität, sozusagen die Industrie in Deutschland hat. Warum kommt ein Tesla nach Deutschland? Weil sie natürlich Produktion im Kernland sozusagen des Autos haben und weil wir in Deutschland natürlich eine Struktur mit einer gigantischen Zulieferindustrie haben, von denen jeder Automobilhersteller nur profitieren kann. So, das ist eine Stärke des Standorts, die wir haben, neben den ganzen Schwächen. Und für Tesla hat die Stärke offensichtlich die Schwächen überwogen. Vielleicht gab es noch auch andere Gründe, die sie bewogen haben, den Standort.
Flüge gegeben haben aber gibt's diese ganzen wunderbaren Dokus mit diesen Flugzeugen, wie sie rübergeflogen sind und Musk und ist egal, lassen wir das. Hatten wir schon besprochen.
Halt Berlin.
Ja, ist halt Berlin, genau. Aber du sagst, Deutschland ist attraktiv. Das ganze Tesla-Thema beispielsweise war ja noch vor dem IRA, also diesem Inflation Reduction Act der USA, der jetzt nach und nach Leute von aus der Solarzellenindustrie bis Northvolt, die dann noch rumdrucksen, obwohl ich meine VW da riesig groß drin ist. Die müssen das Zeug dann wieder zurückfahren, wenn das dann dort produziert wird. Das ist auch jetzt nicht unanstrengend und un-CO2-intensiv. Aber hat Deutschland da ein Problem? Hat Europa da ein Problem? Müsste da mehr passieren, dass wir auch so ein IRA Europe brauchen in der Art?
Ich meine, ihr habt gesagt, Deutschland ist attraktiv, weil wir natürlich weil wir mit unserer Zulieferindustrie natürlich jedem Hersteller einen gewaltigen Mehrwert bieten können. Mhm. Aber dass der Standort seine Schwächen hat und dass wir die Standortherausforderung anpacken müssen. Ich habe es vorhin gesagt, Fach- und Aufbauarbeitskräftemangel, hohe Strompreise, Bürokratie. Das sind Themen, die wir angehen müssen, damit Deutschland im internationalen Wettbewerb mithalten kann. Und natürlich hat der IRA die Ausgangsvoraussetzungen für Amerika
bisschen gedreht.
Gewaltig verschärft, ja. Wenn du einen Blick nach China schaust, auch da wird die Industrie ja ganz, ganz anders subventioniert. Und das ist sozusagen, das sind die Staaten und das sind die Industrien, mit denen wir uns im Wettbewerb befinden als Automobilindustrie. Und da müssen wir natürlich auch sagen, muss auch der Standort Deutschland seine Hausaufgaben machen, auch der Standort Europa.
Was meinst du, wie sehen diese Hausaufgaben aus? Vielleicht, also andersrum, du bist der Lehrer, welche Hausaufgaben würdest du geben?
Die erste Hausaufgabe ist mit Sicherheit die Frage des Strompreises.
Was darf der kosten? Machen wir es. Eine gute Hausaufgabe ist auch lösbar. Was darf er kosten?
Also eine gute Hausaufgabe heißt ja vor allem, dass man die Lösung selber entdeckt. Also würde ich sagen, er muss niedriger sein. deutlich niedriger als jetzt.
Aber okay.
Und er muss wettbewerbsfähig sein. Und daraus kann man ja auch ein bisschen was ableiten. So, die zweite Hausaufgabe ist, dass wir nicht 2 Jahre für ein Planungsverfahren uns leisten können, sondern dass wir einfach schneller sein müssen. Und wir haben ja an dem schönen Beispiel Tesla, was du vorhin erwähnt hast, ja gezeigt, dass es auch schneller geht. Wir ja. sehen es ja auch gerade sozusagen an LNG-Terminals, sozusagen, wie schnell man Vorhaben und Projekte in Deutschland umsetzen kann. Und ich höre immer wieder das Stichwort Deutschlandgeschwindigkeit. Ja, eine Deutschlandgeschwindigkeit in dieser Frage wäre wünschenswert.
Als ich das erste Mal hörte, dachte ich, das wäre für ultra langsam. Aber das war damit ein Synonym gemeint.
Nee, das ist schnell. Das ist der Deutschland-Takt, den du meinst.
Ja,
das
genau. Ne? Aber das noch für die.
Wie war das mal? Du hast gesagt, wir schneiden nichts raus.
Ja.
Okay. Cool.
Ja, wegen Deutschlandgeschwindigkeit mal jetzt für mich.
Ich glaube, Deutschlandgeschwindigkeit hat Olaf Scholz davon nicht gesprochen, ja? Meine ich. Okay. Als es darum ging, das ist die Deutschlandgeschwindigkeit, wir bauen so schnell LNG-Terminals und wenn wir denn wirklich wollen, können wir alles ganz flott machen. Ah, okay. Ich glaube, das war so das Sinnbild. Ich hörte das erstmal und dachte so, so langsam machen wir das jetzt? Das ist nicht gut.
Also, gut, aber wir haben ja fairerweise einige positive Beispiele, wo wir erlebt haben, dass es schnell geht. Tesla ist ein gutes Beispiel dafür. Die LNG-Terminals sind auch gute Beispiele dafür, dass wir in diesem Land, wenn wir wollen, auch schnell vorangehen können.
Wollen wir dann zu wenig, wenn es alles immer zu langsam geht, in deinen Augen?
Ja, vielleicht wollen wir in manchen Bereichen zu viel.
Was wollen wir zu viel? Also wenn du sagst zu viel, dann gibt es ein richtiges Maß. Wie sieht es aus?
So zu viel ist, dass ich vielleicht auch nicht jede Kleinigkeit bis zum Schluss durchprüfen muss, sondern auch mal sagen kann, mit 50% Prüfung komme ich auch klar.
Und wenn die anderen 50% dann halt fail sind, dann muss ich das Teil doch wieder sprengen und abreißen? Oder was ist dein wie siehst du das?
Das ist ja eine Risiko.
Da geht es der deutsche Effizienz- und Perfektionswille mit mir durch, irgendwie der nicht berlinerische.
Ich glaube, dass der deutsche Effizienz- und Perfektionswille sozusagen auch in einem halben Jahr umzusetzen ist und keine 2 Jahre brauchen muss.
Okay, verstehe. Das ist keine Flughäfen. Keine Berliner Flughäfen.
Der besser ist als sein Ruf, aber gut.
Danke, ich wollte es gerade auch sagen. Nein, ich finde ihn nicht so schlecht. Ja,
genau. Nein, der ist super, finde ich. Also ich finde ihn wirklich super.
Ja.
Finde ich auch.
Also es lange so gedauert halt.
Ja, genau.
Ärgerlicherweise. Okay. Ein Thema habe ich noch tatsächlich. Das ist das Thema Technologieoffenheit.
Ja.
Kannst du verstehen, dass viele Leute das als ein Synonym für weiter so sehen?
Nein.
Warum nicht?
Weil sozusagen Technologieoffenheit ja nicht ein weiter so an einem bestehenden Produkt bedeutet, sondern sagt, wir wollen das jeweils beste Produkt für die jeweilige Situation hervorbringen. Und Technologieoffen heißt ja nicht, dass wir irgendein Produkt ausschließen, sondern dass wir sagen, wir fokussieren uns auf die Produkte, von denen wir glauben, dass sie den größtmöglichen Beitrag leisten können.
Aber wir fokussieren uns, also fokussieren heißt, ich mache was enger, auf die Produkte heißt, ich mache es plural weiter. Ist das nicht ein bisschen ausschließend in sich schon mal?
Nee, weil ich
sozusagen... Wenn ich Fokus 1 oder vielleicht 2?
Weil ich sozusagen mit Technologieoffenheit der Industrie die Wahlmöglichkeit lasse. Und die Industrie dann für sich entscheiden kann, sozusagen, wie löst sie ein Problem? Ich muss ja nicht den Weg zur Lösung eines Problems definieren, sondern ich muss sagen, ihr müsst das und das Ziel erreichen. Wie ihr da hinkommt, ist mir egal.
Okay. Mir hat nämlich noch jemand gesagt, so das Prinzip ist, wenn man von Technologieoffenheit spricht, ist es so, wie wenn man hergeht und sagt, guck mal, der Staat hat die und die Sozialausgaben und jetzt bitten wir einfach alle Unternehmen, zahlt einfach so viel Steuern. Ihr wisst, was das Ziel ist, ihr wisst, wie viel wir in Summe brauchen, gebt doch bitte einfach mal her und dann Klingelbeutel und dann kommt da schon ausreichend zusammen. Das ist so seine Definition von Technologieoffenheit gewesen, die natürlich vielleicht sehr vereinfacht und ist, aber ich fand das ein schönes Bild.
Aber
ist es nicht einfacher, wenn man sagt, was man braucht, wie es funktioniert, wie man da hinkommt? Ist es auch nicht effizienter?
Ich hätte gesagt, das Bild ist viel, viel einfacher und viel, viel schöner zu malen, indem ich sage, ihr müsst im Jahr, keine Ahnung, 2030, 2035 Produkte auf den Markt bringen, die x Gramm CO2 ausstoßen. Lasst uns mal als Beispiel 0 Gramm CO2 sagen. Ob ich das mit einem Verbrennungsmotor erreiche oder mit einem Elektroantrieb oder mit einem Wasserstoffantrieb, das sollte doch eine Entscheidung sein, die den Unternehmen überlassen wird. Das ist Hauptsache, sie erreichen das Ziel.
Aber wird da dann nicht genau, das ist ja immer das, warum mit dem weiter so suggeriert, mit lass einfach alles so, wie es ist, weil der Technologiewandel da im Hintergrund löst das Ding so auf, dass du dann mit Synthfuels fahren kannst, mit keine Ahnung was, während der Staat aber gleichzeitig für die Energiesicherheit sorgen muss und sagen, aber wie zur Hölle sollen wir so viele Windräder aufstellen und wo, in wessen Vorgarten? Das ist ja die Frage, die dahinter steckt. Das ist ja, niemand bestreitet, dass man mit Synthfuels CO2 frei fahren kann. Das Problem ist nur, woher nehmen?
Indem ich sie importiere. So wie wir andere Energiequellen erfolgreich über die letzten 40 Jahre importiert haben.
Ja,
es gibt durchaus Standorte auf dieser Welt, sozusagen, wo ich auch synthetische Kraftstoffe gut und günstig entwickeln kann. Mhm. Und dann importiere ich es hier. Aber sozusagen, wir führen ja eine Debatte sozusagen, die wir gar nicht führen müssen, sozusagen, weil der Weg ist ja klar. Die Investitionen der Automobilindustrie gehen in Elektromobilität.
Ja, das ist nämlich das Spannende. Das finde ich ja auch. Und wir hatten ja auch den Podcast mit Frank Weber, CTO von BMW, der auch sagte, wir sind für Technologieoffenheit, die größten Investitionen unseres Unternehmens jemals sind übrigens in die Batteriefabrik und den Umbau auf Elektroautos.
Ja.
Wo ich dann auch dachte, ja, okay, aber wofür dann diese Technologieoffenheit?
Weil sozusagen...
Für was? Also was ist das Ziel?
Um die Möglichkeit offen zu halten, einen noch besseren Weg auch leisten zu können.
Aber kann man das nicht hinterher dann sagen, okay, wir erlauben das jetzt halt noch, wenn das dann da wäre?
Aber wenn du nur noch in eine Richtung entwickelst und alle anderen Richtungen ausschließt.
Ich meine, wenn du hergehst und sagst, dass man jetzt nicht hinterher, mein Gedanke ist, warum kann ich nicht hinterher sagen, dann mach halt doch Wasserstoff, wenn wir das hinkriegen, wenn wir genug Windräder haben, Solaranlagen, genug Strom da ist, dass wir Synthfuels bauen können, importieren können, etc. pp. Aber selbst in Chile ist ja nicht genug da momentan.
Momentan.
Und man könnte sagen, ihr dürft es, wenn genug da ist. Und dann wäre es ja da.
Das kann sich ja ändern. Sozusagen, das ist ja auch die Frage, sozusagen, gibt es einen Markt, sozusagen, der das Ganze abnehmen kann? Mhm. Den hast du im Moment nicht. Das ist eine Frage, sozusagen, die dahinter steht. Aber nochmal, der Hauptpunkt ist, die Industrie setzt ganz klar auf den Fokus Elektromobilität. Die Zukunft der Industrie ist elektrisch, sozusagen. Aber für mich ist eine Frage noch nicht beantwortet. Was machen wir, wenn wir im Verkehrssektor klimaneutral bleiben wollen? Was machen wir mit der Bestandsflotte? Was machen wir mit den Fahrzeugen, die auch 2030, 2035 noch auf der Straße sind? Mhm. Wie kriegen wir
die klimaneutral? Muss man die jetzt weiterentwickeln?
Wenn ich mit dem Verkehrssektor klimaneutral werden will, muss ich mich auch um
diese Fahrzeuge kümmern. Aber dann muss ich diese Fahrzeuge nicht weiterentwickeln. Die sind ja, wir reden ja vom Verband und nicht von, niemand sagt ja, dass die weggeschrottet werden sollen, sondern.
Genau. Und deswegen sagen wir synthetische Kraftstoffe sozusagen für die Bestandsflotte. Das ist das Ziel des Verbandes.
Okay.
Ich meine, die Diskussionen sind ja unendlich, da die Effizienz von synthetischen Kraftstoffen ist umstritten. Der Transport aus Chile müsste mit einem Tanker passieren, der ebenfalls mit E-Fuel betrieben wird. Das könnte die Kosten nochmal erheblich treiben. Ja, der Tanker an sich ist, glaube ich, viermal so teuer aktuell. Ja, es gibt vier Stück, glaube ich, aktuell. Das spielt ja wahrscheinlich auch die Kosten eine wesentliche Rolle. Also in Sachen besser meint ja sicherlich die Industrie auch günstiger, weil da geht ja, der Weg des Geldes ist ja da relativ einfach. Ja.
Also, will ich nur nochmal sagen, wir haben ja auch jahrelang Öl mit Öltankern über die Weltmeere transportiert, die übrigens mit Öl angetrieben wurden. Und ich bin sicher sozusagen, dass die ersten Öltanker auch deutlich teurer waren als Öltanker, das heute sind. Von daher sozusagen das, was man so schön als Synergieeffekte beschreibt, das wird man ja erst dann erleben können, wenn man tatsächlich einen Markt hat, sozusagen, wo man es absetzen kann. Und nochmal, damit wir uns nicht falsch verstehen, sozusagen, der klare Pfad sozusagen in Richtung Elektromobilität ist eingeschlagen. Aber ich glaube, dass wir uns als Industrieland auch einen Gefallen tun, wenn wir nicht sagen, jeder technologische Schritt muss politisch vorgegeben werden, sondern wenn wir der Industrie die Chance geben, die beste Lösung zu entwickeln, wenn wir du hast vorhin von Softwareingenieuren gesprochen, wenn wir aber auch den 1000 Entwicklungsingenieuren, die wir in der deutschen Automobilindustrie haben, die Chance geben, Produkte zu entwickeln, die ein Ziel erreichen. Warum müssen wir das politisch regulieren? Wir können doch einfach auch auf die Intelligenz der Menschen vertrauen. Und wir haben ganz viele intelligente Menschen in der Automobilindustrie. Tausende, Hunderttausende.
Ja, wohl wahr.
Das finde ich ein schön persönliches Abschluss.
Ja, das muss man mal so sagen. Das ist gut. Ja?
Dann würde ich sagen, kommen wir zu guter Letzt am Ende eines jeden Move-Podcasts immer noch an auf die kurze Fragerunde, wo es darum geht, dass du dich für ein Für oder Wider entscheidest. Fangen wir direkt an. Bist du selber mehr der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte?
CD und Schallplatte.
Ferrari oder Tesla?
Ferrari.
Sind die beim VDA?
Nein. Tesla auch nicht.
Ich wollte gerade sagen, Tesla glaube ich nämlich auch nicht. Okay. Apple oder Google?
Apple.
Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
Altes Bauernhaus.
Die Frage, auf die bin ich gespannt. Auto oder Fahrrad? Du kommst aus Berlin, oder?
Klassisches sowohl als auch.
Das klassische Für und Wider. Entscheidend.
Nein, in der Frage sozusagen weiß ich nicht, was ich sagen soll. Sozusagen, ich fahre unglaublich gerne Fahrrad. Mhm. Ich fahre unglaublich gerne Auto. Und ich mache das sozusagen, was ich jeweils brauche.
Okay. Vergisst man immer wieder, ne, dass viele Leute beides machen.
Ist doch verrückt, oder?
Ja, total verrückt.
Aber deswegen gibt es ja Fahrradscheine fürs Auto.
Also stimmt, genau. Es fehlt noch der Auto, der Fahrradanhänger fürs. Nein, andersrum. Egal.
Spannender Gedanke übrigens.
Ja, leicht bauen und so. Im Auto sitzt du dann eher vorne oder hinten?
Vorne.
Bist du ein guter Beifahrer?
Nein.
Sagen wir eine
Mitmensch. Aber ich bessere mich.
Sagen wir eine Mitmensch von dir, dass du ein guter Fahrer bist.
Meistens.
Okay. Datenschutz und AGBs. Bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept All?
Accept All.
Okay.
Ist einfacher.
Wie adrenalinaffin bist du? Mehr der Typ Motorradfahrer oder entspannt fliegen, fischen gehen?
Ich glaube, also beides nicht.
Okay.
Spannend. Ich glaube, fliegen, fischen klingt interessant.
Okay. Star Wars oder Star Trek?
Star Wars.
Okay. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Steak oder Falafel?
Steak.
Und Nachteule oder Lerche?
Nachteule oder Lerche? Im Zweifel oder Lerche.
Also früh aufstehen? Ja. Ganz automobilkonform?
Gezwungenermaßen. Zwei kleine Kinder.
Wem sagst du das? Ja. Gut. Vielen, vielen Dank, Jürgen.
Ja, danke dir. Es hat Spaß gemacht mit euch.
Ja, herzlichen Dank.
War wirklich interessant. Auch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr hört uns wieder in 2 Wochen am Freitag und bis dahin freuen wir uns natürlich auf euer Feedback. Deswegen schreibt uns gern an podcast@move-magazin.de oder einen Kommentar bei iTunes. Beantwortet die Fragen auf Spotify, die wir euch stellen und sagt es natürlich weiter an eure Freunde, an Familie und Co., wenn es euch gefallen hat. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Und
wir freuen uns auf die IAA im September hier in München.
Und wir freuen uns auch auf die IAA im September in München und wenn ihr uns besucht. Ja. Bis dann.
Sehr gut.
Tschüss,
bis dann. Ciao.
Tschüss.